Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße Sie, lieber Herr Fahlefeld.
Ich grüße zurück, Herr Fahlefeld.
Genau,
ich grüße zurück, Herr Bonelli, würde ich jetzt sagen müssen, aber ich meine natürlich Herr Bonelli.
Ja, genau. Ja, nein, also mein österreichischer Sprachfehler wird mir bleiben. Ja, es ist ja heute die erste Sendung nach einem epochalen Ereignis und deswegen müssen wir darüber reden.
Finde ich sehr gut.
Und ich glaube, Sie wissen, was ich meine.
Ich ahne es, sagen wir so, dass wir uns kennengelernt
haben.
Wir haben
uns kennengelernt.
Genau.
Also wir kennen jetzt schon mehr als die Stimme.
Ganz genau, wir kennen mehr als die Stimme. Und Sie schrieben doch mal bei einer WhatsApp, wir sind sicherlich die beiden Männer auf der Welt, die sich, ohne sich zu kennen, am meisten voneinander wissen inzwischen. Ich fand das eine sehr schöne Formulierung.
Ja.
Jetzt habe ich Sie auch physisch vor mir, genau.
Genau, und ich Sie auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man darüber so viel sagen kann, aber ich will es wagen.
Machen Sie, auf jeden Fall.
Und da ich ja dieses Thema jetzt irgendwie aufs Tapet gebracht habe, fange ich an.
Natürlich.
Und sag, ich habe Sie durch das Radio so gut kennengelernt, dass Sie in Physis keine Überraschung mehr waren. Also Sie waren eigentlich der, den ich mir vorgestellt habe. Und das ist nicht immer so, weil ich ja, also Radiosendungen mache ich natürlich jetzt nicht mit wildfremden Leuten sehr häufig, aber ich habe immer wieder Therapiegespräche mit Menschen, die ich zwar sehe, aber halt nur im Computer. Und nach Monaten kommen die irgendwann einmal in meine Praxis und dann ist das manchmal ganz komisch.
Aha.
Weil die schauen natürlich gleich aus, das ist eh, aber irgendwie auch nicht. Zum Beispiel sind sie sehr groß oder sehr klein und das passt dann irgendwie überhaupt nicht zu dem Bild, den ich mir gemacht habe, weil wenn man ja, besonders wenn die sozusagen eher extrem irgendwie sind, man setzt sich ja immer so hin, dass der Kopf halt gleich ist und dann, also die Körpergröße kann man online überhaupt nicht abschätzen, das macht aber schon einen Unterschied bei Menschen. Aber dann ist es natürlich so, dass wenn man also sich physisch gegenüber sitzt, dass das schon, also es ist eine ganz andere Dimension von Beziehung, muss man sagen. Wobei, das also wir haben uns ja kennengelernt, aber wir haben jetzt auch nicht intensiv miteinander geredet. Also wir haben ja keine Sendung miteinander aufgenommen. Ich glaube, wir beschäftigen uns ja in der Radiosendung mehr miteinander, als wir in diesen eineinhalb Tagen miteinander verbracht haben. Oder einen Tag war es eigentlich nur.
Ja, es ist vor allen Dingen ein viel, das fand ich auch nochmal im Nachgang interessant, viel geistigeres Auseinandersetzen, was wir in dieser Radiosendung haben. Wenn man physisch voreinander steht, wird die Beschäftigung, ich will gar nicht sagen Auseinandersetzung, sondern einfach das Miteinander ein anderes, weil es eben auch von der Physis geprägt ist. Und da kommen noch, finde ich, ganz andere Parameter hinein. Ich möchte noch ganz kurz auf etwas eingehen, weil das fand ich ganz lustig. Meine Frau und ich sind ja da im Foyer rumgewandelt. Und ich sprach mit ihr, also meiner Frau, und sah sie, ohne sie ja zu kennen, ich kenne ja nur ihr Gesicht von Fotos, so im Augenwinkel, war mir aber nicht sicher, weil wir uns eben nicht kannten, ob sie das waren. Und sie standen da und ließen uns so vorbeigehen. Und dann sprachen sie mich oder uns von hinten an. Das fand ich erstmal sehr lustig.
Dann bin ich ihnen nachgelaufen.
Genau, sehr schön.
Ja,
stimmt.
Bin ich.
Genau.
Er kann doch jetzt nicht einfach bei mir vorbeigehen, mein Partner. Er lässt mich stehen.
Genau. Ich hatte ja interessanterweise ihre drei Kinder schon gesehen. Zumindest hatte ich gedacht, es wären ihre drei Kinder, weil die waren gleich angezogen.
Ja,
genau. Und ich
auch,
dachte, ja, das müssten eigentlich dann die Bonelli-Kinder sein. Ich hatte nicht vorher gelesen, dass sie mit drei Kindern kommen und sie auch bitten, am Ende der Veranstaltung, dass sie mit dreien wieder abreisen können, wenn möglich den gleichen, was ich sehr lustig fand. Deswegen, ich habe nur geahnt, dass sie schon da wären, aber habe nicht auf sie geachtet, weil ich auch im Gespräch mit meiner Frau vertieft war. Und ich fand, dass sie dann von hinten kamen und meinen Namen riefen, ich drehte mich um und dann war auf einmal das wie so, ich will mal sagen, das Schuppen von den Augen, sagt man. Das ist ein ganz lustige Formulierung. Also es war auf einmal klar, sie sind es.
Mhm.
Und ich hatte sie so unbewusst wahrgenommen, aber eben weil ich mit meiner Frau sprach und sicherlich auch ein bisschen abgelenkt war, weil so viele Menschen da waren, sie nicht bewusst wahrgenommen. Das finde ich schon mal eine ganz interessante Situation, dass wir uns auch nicht verabredet haben im Sinne von um 17.15 Uhr, dann treffen wir uns da oder so. Und es war wie ein zufällig und auf zufällig gestelltes Kennenlernen im physischen Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Ich, um ehrlich zu sein, war auch nicht überrascht von Ihnen. Also ich will nicht sagen, dass Sie passgenau in meine Vorstellung hineingepasst haben in real, weil ich fand Sie, jetzt darf ich mal ganz ehrlich sein, genau, weil wir reden hier ja ganz offen, ich fand
Sie... Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man ehrlich ist, ja.
Ich fand Sie ernster, als ich Sie mir vorgestellt habe. Weil hier im Radiogespräch, Sie lachen sehr oft, Sie haben eine sehr einnehmende Stimme und Sie haben auch etwas, das hatte ich im Radio nicht so wahrgenommen, das ernster, vielleicht auch autoritärer ist, als ich es mir vorgestellt hatte.
Interessant.
Ja. Yeah.
War das vielleicht wegen der Kinder? Weil ich war ja ständig, ich hatte ja eben drei Kinder mit und musste schon schauen, dass die überleben.
Nee.
Da muss ich natürlich auch autoritär sein, aber das meine
ich nicht. Nee, das meine ich gar nicht. Nein. Ich formuliere es auch ernst und autoritär. Das sollen Sie ja nicht irgendwie in einen negativen Hals bekommen, sondern einfach, das ist da, wo ich nur sage, meine Vorstellung ist nicht ganz passgenau mit der Realität gewesen. Ich finde, Sie haben eine Ausstrahlung, die ich im Radio nicht so wahrgenommen habe, die ernster, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, weil das ist immer das Problem mit so seelischen Wahrnehmungen, dass man die Worte da auch findet, aber ja, manchmal sogar fast ein bisschen trauriger wirkt, als Sie in der Radiosendung humorvoll mit viel Lachen, mit dem österreichischen Akzent wirken. Sagen ich es einfach mal so.
Trauriger, wow.
Ja, trauriger ist aber so ein, das ist so ein Negativbegriff. Ernsthafter finde ich besser. Also wirklich eine tiefe Ernsthaftigkeit, die dann eben vielleicht auch, weil diese Ernsthaftigkeit in den heutigen Zeiten eher ungewöhnlich ist, autoritär wirkt. Aber Sie sind autoritär, also das weiß ich, im Sinne von, Sie haben ganz klare Vorstellungen.
Klar, und freilich.
Ja, das ist auch was Natürliches. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass Sie rumbrüllen müssen oder laut werden müssen oder irgendwie argumentativ in was reingrätschen müssen, um eine Autorität zu entwickeln, sondern Sie sind vom Wesen her, strahlen Sie Autorität aus. Und das sage ich jetzt, wie gesagt, nicht als Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern einfach als Mensch, Sie als Mensch.
Sie merken, ich ringe nach Worten. Das erinnert mich an ein erschütterndes Wort, das mir die Jasmin Kosobek mal gesagt hat. Also sie hat mich interviewt und nachher sagte sie mir, also haben sie dann, die kamen zu mir nach Wien, das Kamerateam und sie, und die hat das Interview gemacht. Und nachher hat sie gesagt, Herr Dr. Bonelli, sie wirken auf mich einschüchternd. Und damit, da hatte ich lang daran zu kiefeln, weil ich mich natürlich überhaupt nicht so sehe. Aber natürlich ist es bei 6 Söhnen nicht ganz unpraktisch, wenn man sowas hat. Aber ich glaube, das sucht man sich auch nicht aus, oder?
Nee, das sucht man sich auch nicht aus. Es wirkt auch nicht wie künstlich draufgepropft im Sinne von, ich will jetzt so wirken und deswegen wirke ich so. Ich glaube, das sind wirklich so intrinsische Vorgänge, die sicherlich mit Ihrem Denken, mit Ihrem Handeln, mit Ihrer ganzen Berufserfahrung, mit der Menschenkenntnis, die Sie haben, zu tun haben. Gleichzeitig, ich unterstelle das jetzt einfach mal, mit ihrer Weltanschauung, vielleicht auch mit ihrer Religion, die dann in dem ganzen Zusammenspiel etwas Autoritäres oder, ja, das, wie gesagt, ich finde die Begriffe autoritär, das klingt so, als würden sie eben so mit einem Schlagstock dastehen. Das meine ich überhaupt nicht. Und um ehrlich zu sein, sie haben auch überhaupt nicht einschüchternd auf mich gewirkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einschüchternd wirken, weil sie eine Ernsthaftigkeit umweht. Nicht immer. Also Sie haben ja Ihren Vortrag gehalten und da waren sehr viele humorvolle Stellen bei. Sie haben auch oft gelacht. Und dann gab es trotzdem immer wieder so Momente, wo Ihr Gesicht sich zu einer sehr festen, ernsten, in einen sehr festen, ernsten Gesichtszug verwandelt hat. Und das hatte ich nicht so wahrgenommen in unseren Radiogesprächen.
Ich glaube, das Fest ist vielleicht, das ist vielleicht ein treffender Ausdruck, ja. Damit kann ich was anfangen, ja. Weil das Interessante ist nämlich, dass ich jahrzehntelang ein absoluter Spaßvogel war. Also mein Vater hat öffentlich gesagt, mein Sohn ist ein Luftikus. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland gebräuchlich ist.
Ja, gibt es natürlich, klar. Ja.
Oberflächlich, nur auf Spaß aus. Und tatsächlich war ich so. Ich war so eine Stimmungskanone, einen Spaßvogel der Klasse, dass ich sogar aus der Schule geflogen bin, weil ich dann halt den Bogen überspannt habe. Und irgendwann einmal war mir diese Rolle leid, weil ich musste nur aufstehen in der Schule und einen Satz sagen oder ein Wort sagen und die Mitschüler haben gebrüllt, auch wenn ich es nicht lustig fand. Also weil ich es nicht lustig gemeint habe, haben sie gebrüllt vor Lachen. Ich kann mich erinnern, ich war ja dann ein ziemlich schlechter Schüler, auch weil ich halt sehr schlimm war. Und die Lehrer benoten natürlich dann auch die Leistung entsprechend. Und dann habe ich mal ein Gedicht richtig gut auswendig gelernt, so ein norddeutsches Gedicht. Ich habe halt die erste Strophe gesagt und die Leute haben schon gekichert. Und dann hat es mich natürlich wieder gejuckt und dann habe ich ein paar kleine Pantomimen dazu gemacht. Und natürlich war das ein riesiger Lacherfolg, aber die Note war wieder schlecht, wie immer. Obwohl ich meine Mutter mit mir gelehrt hat. Nachher ist meine Mutter zur Lehrerin und hat gesagt, ich habe mit dem gelernt, er hat alles gekonnt. Wieso hat er dann wieder nur eine schlechte Note bekommen? Hat sie gesagt, ja, Sie können sich ja nicht vorstellen, mit was für einer Mimik der das gemacht hat. Also ich habe richtig, und das Tragischste für mich, ich war ja der Jüngste, weil ich bin ein Septemberkind und ich bin auch in die Schule geschickt worden kann man sagen. Und ich war halt ein bisschen entwicklungsmäßig hinten und bin halt ein bisschen später in die Pubertät gekommen und die Mädchen fanden mich süß. Was ein großes Trauma war, weil ein junger Mann will natürlich nicht süß sein.
Ah, natürlich, ja.
Sondern der will cool oder ich weiß nicht was sein. Und gut, cool wollte ich nie sein. Und ich hatte halt diese Rolle des Klassenkasperls. Genau, das war meine Rolle. Und ich sehe mich aber ein bisschen immer noch so. Und ich meine, wenn ich auf die Bühne gehe, dann wissen die Leute schon, jetzt gibt's was zu lachen. Aber ich freue mich darüber, dass es nicht nur was zu lachen gibt, sondern dass ich auch was zu sagen habe. Also da freue ich mich drüber. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so erschüttert über dieses Ernste. Ich meine, gut, das Traurige ist dann vielleicht. Also traurig bin ich einfach wirklich nicht. Aber damit kann ich viel anfangen, was Sie da sagen. Ja?
Ja, verstehen Sie bitte Traurigkeit nicht als etwas, wo man irgendwie denkt, oh, der ist aber jetzt verhärmt oder so, ganz und gar nicht, sondern es ist einfach etwas, wo man, ich finde, eine Ernsthaftigkeit, zumindest die ich bei Ihnen wahrgenommen habe, ja, eine Ernsthaftigkeit geht immer mit etwas einher, wo das, was eben nicht ernsthaft ist, dann durchaus mit einer bestimmten Trauer angeschaut wird. Aber Trauer ist durchaus, finde ich, was Empathisches. Also es ist nichts, was irgendwie negativ ist. Also ich finde, die Trauer ist etwas durchaus Feines. Mhm. Und das ist immer das Problem, wenn man so seelische Wahrnehmungen in Worte fasst. Ich sage das nochmal. Weil die Worte sind oft viel größer oder härter oder pathetischer als diese kleinen seelischen Wahrnehmungen. Ich habe einen Anflug von Trauer bei Ihnen wahrgenommen, ganz einfach. Aber nicht im negativen Sinne, im Sinne von, das ist ein trauriger Mensch, der melancholisch. Ich habe keine Melancholie wahrgenommen, also einfach nur, damit man so ein bisschen die Worte auch drin versteht. Die Melancholie habe ich nicht wahrgenommen, aber ab und an, wenn Sie gucken, eine Trauer. So. Und ich finde in der Trauer was sehr Feines.
Ich nehme das als ehemaliger Klassenkasperl als ganz, ganz großes Kompliment auf.
Gerne.
Das Dilemma des Kasperls ist ja, dass er aus der Rolle nicht runterkommt. Nicht? Dass er nicht in die Tiefe schürfen kann. Und dann gibt es halt die tiefschürfenden eben Trauerweiden, die halt nur tief sind, aber die Menschen nicht erreichen. Und dann gibt es halt Menschen, die beide Tonspuren oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, beides ausloten können oder beides beherrschen. Ich kann mich erinnern, auch vor 15 Jahren habe ich Vorträge gehalten, die ich jetzt gelöscht habe, weil sie mir peinlich sind, weil ich mich da noch zu sehr scheinbar über meine Patienten lustig gemacht habe, wenn ich davon erzählt habe. Also ich habe mich natürlich nie wirklich über sie lustig gemacht, sondern eher über die Phänomene, die uns ja alle betreffen, das sehe ich, dass meine Entwicklung tatsächlich mehr ins Ernste geht, weil ich erzähle jetzt weniger Geschichten, über die Leute sich dann die Schenkel klopfen auf Kosten eines Patienten, also auf Kosten ist ja eh nicht, weil die sind ja eh anonym, aber also da habe ich mehr Hemmungen als früher, da ist vielleicht dieser, da ist noch mehr Ernst dahinter als vor 15 Jahren.
Mhm.
Ich versuche ja sehr viel gute Laune reinzubringen in die Therapie und das missglückt ganz, ganz selten. Einmal ist es jetzt mir vor kurzem missglückt, aber vorher jahrelang, also nämlich Missglück heißt, dass der Patient den Humor nicht versteht und das Gefühl hat, dass ich mich über ihn lustig mache. Und das passiert ganz, ganz selten, Gott sei Dank, aber jetzt ist es mir vor kurzem passiert. Die Umstände verstehe ich dann auch, aber so im Wesentlichen, glaube ich, ist diese, ich weiß nicht, die Schwere oder Sie sagen der Ernst oder vielleicht das Traurige, Sie sagen aber auch das Empathische.
Ja, ja.
Das hilft mir auch dabei. Also ich meine, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, mein Beruf ist ja ein extrem trauriger. Also ich höre ja nur Probleme. Ich höre den ganzen Tag nur Probleme und das seit 35 Jahren.
Ja, ja.
Also das ist eher erstaunlich, dass es mich noch gibt, ja, ja. So gesehen.
Ich will noch was zu der Trauer sagen, ohne jetzt auf ihr rumzureiten, weil das nicht der erste Eindruck war, das muss Ihnen einfach auch klar sein. Aber es war so ein untergründiger Eindruck, der mich eben überrascht hat. Und ich sehe seelische Ausdrücke weniger als Bild oder als Symbol eines Innenlebens, sondern als Wahrnehmungsorgane. Also wenn man lacht, dann ist man ganz anders als Wahrnehmungsorgan für die anderen Menschen, aber auch für sich selbst zugange, als wenn man eben eine bestimmte Art der Trauer ausstrahlt. Und ich halte Trauer für eines der feinsten Wahrnehmungsorgane. Weil ich finde, man darf über diese Welt durchaus traurig sein, weil ich glaube, das stellt etwas die Wahrnehmung für die Welt, ohne, wie gesagt, es ins Bittere oder Negative zu ziehen oder so. Ich finde die Trauer übrigens ein sehr schönes Wort und auch einen sehr schönen deutschen Begriff. Die Trauer ist ja nicht die Traurigkeit, sondern es ist die Trauer. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch in unserem Alter, dass man durchaus mit der Trauer auch nach außen darf, zumindest im Blick und in der Anwesenheit. Man muss ja nicht immer formulieren, wie traurig man ist, weil darum geht es ja gar nicht. Also ich versuche das so ein bisschen einzunorden, wie ich sie wahrgenommen habe. Vielleicht gibt es ein bisschen deutlicheres Bild jetzt.
Romano Guardini hat ja ein Büchlein geschrieben über den Sinn der Schwermut. Über den Sinn der Schwermut.
Ja, erinnern Sie, Schwermut ist ein ganz toller Begriff. Ja. Der schwere Mut. Genau, ganz, ganz genau. Also die deutsche Sprache ist ja sehr reich, auch in diesem Aufziselieren der verschiedenen seelischen Zustände, sage ich jetzt mal so. Aber ich will Ihnen noch was sagen zu dem Klassenkasper, weil ich habe mir natürlich, ich habe immer, bevor wir uns hier zu einem spontanen Denkgespräch treffen, gehe ich so meine Notizen durch, die sich so in der Zeit unserer Gespräche so aufgebaut haben. Und ganz als erstes, weil ich glaube, das war das Erste, was ich mir notiert habe, steht da immer, von der Schule geflogen. Und das gilt dann immer auch für Sie. Das habe ich mir von Ihnen gemerkt.
Ja, genau, ja.
Genau. Und da gibt es zwei Sachen. Zum einen, ich weiß noch, wie ich war nie der Klassenkasper, aber ich war irgendwie immer so ein, ja, ich hatte auf jeden Fall eine andere Rolle als Sie in der Klasse. Und als ich dann nach Abschluss der 10. Klasse in eine neue Schule kam, ich ging dann nach Washington D.C. auf die deutsche Schule, war ich auf einmal ein völlig anderer.
Mhm.
Das fand ich ein ungeheures Wahrnehmungsphänomen, weil ich nicht mehr diesen Umhang oder diese Schilder um mich trug, die sich seit der 5. Klasse in meinem Schulverband oder Klassenverband so aufgebaut hatten, sondern ich war frei. Ich konnte mich selbst auf einmal definieren. Natürlich gibt es etwas, das konstant geblieben ist, aber das Befreiende erinnere ich noch genau, dass ich auf einmal jemand anderes war, als ich in Hamburg, wo ich dann eben bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen bin, war. Also ich sage so, dieses von der Schule geflogen, jetzt mal mit allem Respekt und aller Positivität, seien Sie froh darüber, weil es hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, aus diesem Klassenkasper-Sein eben auch rauszukommen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich unterstelle jetzt einfach mal so als Möglichkeit.
Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt, ja.
Und das andere ist, Sie sagten Klassenkasper und da gibt es natürlich im Deutschen, in der deutschen Literatur, aber es war ja irgendwie auch eine historische Gestalt, den Till Eulenspiegel. Kennen Sie den?
Ja. Ja, und wie ich den kenne, ich lese den meinen Kindern vor.
Ja, sehen Sie, genau. Der ist ja in Mölln geboren. Ich bin da, als ich in Hamburg zur Schule ging, da nach Klassenreise mal hingefahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich Till Eulenspiegel, dass ich mich mit dem gut auskenne, aber ich finde ihn eine ungeheuer spannende Figur. Und ich bin ja jemand, der Beuys sehr schätzt, Josef Beuys, den großen Künstler. Und wenn dann so gerade liebe Freunde, die vielleicht konservativer sind als ich, sagen, ah, der Beuys war ein Scharlatan, dann kann ich gar nicht sagen, nee, das war nicht, du missverstehst ihn oder so, sondern dann, das ist mir gerade erst im letzten Gespräch, deswegen komme ich auch drauf, passiert, dann sage ich immer, Josef Beuys war der Till-Eulenspiegel in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, also sagen wir in den 70er, 80er Jahren, weil er hat was Till-Eulenspiegel-mäßiges. Er hält den Leuten den Spiegel vor, ganz ernst meint er es nicht. Da ist, wie gesagt, eine Traurigkeit drin, da ist aber auch etwas sehr Befreiendes drin, etwas sehr Unschönes drin, weil Till-Eulenspiegel war ja keine Figur, die jetzt so stromlinienförmig war, sondern immer auch was Provokatives, vielleicht auch ein bisschen was Überbordendes. Ich erlebe, dass dieses Till-Eulenspiegel-Sein in vielen Menschen übrigens, und wie gesagt, auch bei Josef Beuys, ich sage das einfach nur so, um das ein bisschen abzuschmälern, dass der Klassenkasper ja auch eine Funktion hat. Und ich finde die gar nicht so schlecht.
Ja, also einer meiner Mitschüler sagte über mich, wie ich dann geflogen bin, er hat immer gesagt, was wir gedacht haben. Das klingt nach einem Populisten, würde man das heute sagen.
Sie haben, also der Herr Bonelli hat immer gesagt, was die anderen gedacht haben. Ja, sehen Sie, das ist doch eine ungeheure Auszeichnung. Das ist genau, was ich meine.
Nein, nein, ich war der beliebteste Schüler der Klasse. Also, da gab es dann so Statistik-Freaks, die haben dann Umfragen gemacht und jeden gefragt und jeder konnte, ich weiß nicht. Und ich wurde am öftersten genannt, also das war tatsächlich so. Es hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich mich ja immer als kindisch und so irgendwie minderwertig fühlte. Aber ich war halt beliebt, das war ich tatsächlich, aber nicht bei den Lehrern. Also die Umfrage bei den Lehrern, die hat es dann Gott sei Dank nicht gegeben. Aber ich bin ja dann von der Schule geflogen, aber ich habe nicht die Gott sei Dank die Klasse wiederholen müssen. Und kam in eine Schule, die dann früher das Abitur gemacht hat. Also ich war dann als Erster von der ganzen Klasse fertig. Und dann kam ich natürlich zurück. Ich meine, das ist dann Till-Eulenspiegel. Dann kam ich zurück und setzte mich in die Klasse, schon als fertig, eben mit Matura. Und die anderen waren halt noch in der Schule. Und dann hat ein Lehrer hat gefragt, wer bist du und so weiter. Und ich irgendwas habe, blöde Scherze. Und dann kam aber die Lateinlehrerin und sagte, oh, Raphael, da schau her, also welche Lehre machst du jetzt oder so? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe gerade maturiert. Da habe ich gesagt, wow, schön, dass ich mich noch irren kann. Also die hat mir das nie zugetraut, weil ich eben so ein Klassenkasperl war.
Luftikus, Hallodri, was auch immer. Ja.
Ein Luftikus, ein Hallodri, genau. Ja. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube die Kombination, aber wir reden jetzt die ganze Zeit von mir, also heute ist Psychoanalyse des Raphael Bonelli.
Genau, also Sie haben gesagt, ich habe in Ihre Vorstellung gepasst, das hat kein Gespräch zugelassen über mich.
Das Problem ist ja folgendes, ja, also wir haben uns ja getroffen auf der Vierjahresgeburtstagsfeier von Kontrafunk und habe ich einen Vortrag gehalten und Sie nicht.
Stimmt.
Deswegen haben Sie mehr Eindrücke von mir als umgekehrt.
Stimmt
deswegen,
auch, ja.
Und ich habe sie überhaupt nie unter vier Augen bekommen, weil sie immer neben ihrer Frau waren. Deswegen den stärksten Eindruck, den ich von ihnen hatte, war ihre Frau, weil sie kannte ich schon. Und ihre Frau ist so eine freundliche, fröhliche Erscheinung. Ich meine, ich nehme an, das war Ihre Frau, die Dame neben Ihnen.
Das war definitiv meine Frau, ja, das war sie.
Ja. Und das war sehr erfrischend und sehr lustig, aber wir haben natürlich auch nicht viel miteinander kommuniziert, weil wir ja beide dann ständig angesprochen wurden von anderen Leuten. Also wir hatten auch nicht viel Zeit füreinander. Deswegen haben Sie mich mit Sicherheit mehr beobachtet als ich Sie. Das werden wir noch einmal nachholen, das andere.
Ja, ganz sicher. Also guter Punkt natürlich, Sie standen auf der Bühne. Ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt, Sie eine halbe Stunde auf der Bühne zu beobachten. Übrigens, da, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, ist mir das erste Mal dieser ganz leichte Anflug an Traurigkeit auch aufgefallen. Weil Sie haben ja einen sehr schönen Vortrag, im Sinne von auch lustig und kurzweilig gehalten, aber trotzdem auch intellektuell hochstehend, im Sinne von, dass man sich anstrengen musste, ihm zu folgen. Das habe ich da das erste Mal erlebt. Als wir uns so gegenüberstanden, war das noch gar nicht da. Ich hatte wirklich mehr Möglichkeiten, sie anzuschauen und zu beobachten. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie, wie soll ich sagen, offensiv war oder so, aber eigentlich war es nicht. Ich habe sie sofort hinein integriert in die ganze Szene, genau. Und das stimmt. Und dann habe ich natürlich, als wir am Abend dann uns noch in der Bar getroffen haben, meine Frau an der Seite gehabt, genau. Und meine Frau ist ja auch jemand, der sehr gerne spricht und so, dass dann sie auch einiges erzählt hat.
Und das liebe ich an Frauen. Wissen Sie, Frauen, die sprechen, das ist so angenehm.
Ja.
Mich fragen meine Patientinnen immer, wie halten sie das alles aus? Und ich sage, ne, sprechende Frauen stören mich nie. Also wirklich, eine Frau, die spricht, das ist für mich total, also ich verstehe keinen Mann, der zu mir kommt und sagt, meine Frau spricht so viel. Also ich würde ihm fast sagen, sei froh, das ist doch super.
Hm.
Also ich habe 4 Schwestern, alle jünger. Und bei uns am Mittagstisch haben eigentlich nur die Frauen geredet, bei meinem Vater und ich, wir haben nicht viel gesagt, aber wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und es war immer eine tolle weibliche Stimmung.
Sehr schön, ja.
Oh, deswegen bin ich Psychiater geworden. Und deswegen, ja, war mir Ihre Frau auch sofort sympathisch und schade, dass wir nicht mehr Zeit hatten. Weil wir wurden ja fast auseinandergerissen. Ich weiß ja gar nicht was, aber ich glaube, ich musste weg wegen dem Vortrag oder ich musste Kinder suchen. Also jedenfalls, ich bin ja nachgelaufen, nachdem sie mich stehen lassen haben. Ich bin nachgelaufen. Das muss ich wiederholen, das ist so originell.
Genau.
Und dann wurden wir auseinandergerissen, ja. Und aber da war ihre Frau schon sehr originell, weil wir haben begonnen, irgendein Geplänkel, und dann hat sie gesagt, stopp, das müssen wir gleich in die Sendung bringen. Wissen Sie das Thema noch? Da war irgendwas, weil wir gesagt haben, da müssen wir gleich eine Sendung
machen. Ach doch, da ging es um Strom und Elektrizität.
Aha.
Und wie das Internet die ganze Wahrnehmungsschwelle und Wahrnehmungswelt der Menschen eben auch verändert, gerade der Jugendlichen. Und da haben wir so kurz ansatzweise drüber gesprochen und ich habe gesagt, Strom, also die Elektrizität, ist etwas, das einfach immer wach hält. Die Elektrizität, die durch den Bildschirm wie in die Augen, in den Menschen hineinströmt. Und da musste meine Frau natürlich, weil das ist unsere Rolle, sagen, dass du verstehst Elektrizität nicht. Also ich verstehe Elektrizität nicht, weil das funktioniert ganz anders. Und dann sagten sie, darüber müssten wir mal reden.
Ja, aber der Blick ihrer Frau, der war so schalkhaft.
Ja, genau.
Das war sehr, also mit der, glaube ich, kann man lustige Stunden durchleben. Das hat mir
Auf
sehr
jeden
gefallen.
Fall, weil sie weiß, das unterstelle ich jetzt, sie weiß, dass ich recht habe und trotzdem liege ich nicht richtig in ihren Augen. Wissen Sie, es gibt da so einen Unterschied. Sie weiß, dass ich eine Wahrnehmungsmöglichkeit für die Welt habe und die ist richtig oder zumindest für mich passend und nie ganz falsch. Und trotzdem bin ich, wenn ich das versuche zu erklären, immer knapp daneben. Und darüber lacht meine Frau gerne.
Aber sagen Sie das nochmal, sie weiß, dass ich recht habe, aber wie war der zweite Teil?
Sie weiß, dass ich recht habe, aber denkt, dass ich trotzdem nicht ganz richtig liege.
Ah, okay.
Und
okay.
Das ist dieser Schalk bei ihr, weil ich glaube, sie weiß schon, dass das, was ich sage, schon Hand und Fuß hat oder zumindest eine interessante, neuartige, originelle Art ist, auf die Welt zu blicken.
Also das glauben Sie, dass das Sie das
weiß
glauben.
Ich, ne? weil ich kenne diesen Schalk zu gut, okay. Der genau aus diesem Grund kommt, weil sie das irgendwie interessant und gleichzeitig belustigend findet.
Das erinnert mich, also ein Kollege von mir, ich habe ihn schon lange aus den Augen verloren, aber er hat sich durchaus selbst gemocht und hat sich immer sehr intellektuell dargestellt und dann hat er gesagt, irgendwann einmal hat er öffentlich verkündet, meine Frau ist intelligenter als ich. Aber ich bin genialer als Sie. Wir haben natürlich alle schallend gelacht, weil er natürlich am Ende gut ausgestiegen ist, was zu erwarten war. Ne? Aber auf eine sehr originelle Weise,
genau.
Muss ich sagen. Also ich habe so viel darüber nachgedacht, dass ich das nach 30 Jahren noch reproduzieren kann. Das ist schon was. Ne?
Jetzt will ich Ihnen noch was sagen, weil als wir da in Würzburg waren, ich bin dann ja da auch rumgerannt, wir hatten ja noch interessanterweise, also Sie und ich, unsere Signierstunde, Sie haben da gestanden. Aber da haben wir eben auch keine Möglichkeit gehabt, miteinander zu kommunizieren, weil dann eben sofort Hörer kamen und die Signatur wollten und mit Ihnen reden wollten und mit mir reden wollten. Aber mir kam dann, als ich dann, glaube ich, auf dem Weg irgendwo hin war, eine Dame entgegen und sagte, mit Ihnen habe ich ja Probleme, Herr Fahlefeld. Das fand ich erstmal großartig. Also mit Ihnen habe ich ja Probleme.
Endlich hat einer Probleme, ne?
Nee, das nicht, aber so, ich finde, das ist erstmal ein gutes Entree. Ich mag sowas. Mit Ihnen habe ich ja Probleme, Herr Fahlefeld. Und dann sagte sie den schönen Satz, Sie müssten mal Ihre Frau mit in die Sendung nehmen. Da habe ich gesagt, wissen Sie...
Aber die kennt Ihre Frau oder wie kommt sie
ja,
da
drauf? Ja, aber ich natürlich bei Leib und Speise, wissen Sie, ich hatte ja diese Kochsendung.
Ah, okay.
Und das Kochen ist ja auch immer ein häuslicher Vorgang, wer kocht. Und das war auch, ich wollte da mit meiner Frau auch mal eine kleine Rubrik machen, die sollte lauten, Schatz, ich muss dir was sagen.
Mhm.
Genau. Der Arbeitstitel dieser Rubrik lautete, Schatz, ich muss dir was sagen, weil man sich ja gegenseitig, wenn man zusammen in der Küche steht und der eine kocht und der andere darf essen und umgekehrt, dann immer doch am anderen was zu kritisieren, zu verbessern oder irgendwas ist immer, sagen wir so. Und darüber habe ich ab und an geredet. Ich habe immer versucht, das auf so eine humorvolle Ebene zu bringen, wie eben das große Missverständnis Mann und Frau, wie das sich eben in der Küche auch durchzieht.
Ja, ja, okay.
Und deswegen habe ich oft über meine Frau gesprochen, auch in der Kochsendung. Ich habe sogar meiner Frau diese Sendungsrubrik vorgeschlagen. Schatz, ich muss dir was sagen. Aber sie wollte nicht, weil ich glaube, am Ende sagte sie, ihre Stimme sei nicht schön genug fürs Radio. Und ich kann natürlich auch niemanden zwingen. Aber die Dame, die mir da entgegenkam, sagte eben auch, sie müssten ihre Frau mal mit in die Sendung nehmen. Das heißt, meine Frau ist in den Sendungen auch bei uns, also bei Ihnen und mir, anwesend. Und das haben Sie vielleicht an dem Abend in Würzburg auch gemerkt.
Die meinte nicht unsere Sendung, sondern die andere Sendung, die sie macht. Okay, klar.
Ja, auch. Es war so, ich glaube, weil meine Frau in meinen Gesprächen ab und an anwesend ist, ich benutze sie ja so als Significant Other, der mir eben auch einen anderen Blick auf die Welt ermöglicht. Ob das immer der richtige ist, ob ich damit meiner Frau gerecht werde, will ich alles gar nicht sagen. Aber so wie ich es wahrnehme, ist meine Frau für mich eben auch ein Instrumentarium, die Welt auch nochmal anders zu sehen, als ich sie normalerweise.
Ja, freilich.
Also sie ja. Meine Frau ist auch ein Wahrnehmungsorgan für mich, sage ich einfach mal so. Und das mache ich natürlich öfter anwesend. Und das hatte bei der Dame, das gilt für unsere Sendung, wie eben auch für ehemals Leib und Speise, dazu geführt zu sagen, sie müssen mal ihre Frau mit in die Sendung nehmen.
Das ist gut, weil ich habe jetzt kurz gedacht, das ist so unsere Sendung. Und das wäre natürlich auch interessant, aber wenn wir dann zwei Männer und zwei Frauen sind, ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen viel.
Das Vier ist
und
blöd, ja.
Das, was wir zusammen machen, ist schon ziemlich gut. Also ich bin wirklich überrascht, wie das fließt, wie das float oder wie man das sagt. Was glauben Sie eigentlich, was ist das Geheimnis? Warum funktioniert das so gut?
Zwischen Ihnen und mir?
Ja, wir haben ja kein wirkliches Skript. Wir machen das ja ungeskriptet sozusagen.
Genau, genau.
Aber das fließt ja eigentlich ohne Pausen und ohne Stolpern und ohne Hopperlas und ohne Peinlichkeit 50, 55 Minuten durch.
Also da muss ich jetzt auf mich zurückwerfen lassen, weil das kann ich jetzt für Sie nicht sagen, weil ich, um ehrlich zu sein, auch nicht für Sie reden will in der Frage. Aber ich kann sagen, was ich merke. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine Asymmetrie haben, was sowohl Interessen als eben auch Dominanzen angeht. Im Sinne von, ich fühle mich zwar intelligent, aber nicht intelligenter als Sie. Ich habe Respekt vor Ihnen aus verschiedenen Gründen. Und das, glaube ich, ist erstmal eine sehr gute Mischung, um interessiert und respektvoll miteinander zu sprechen. Und dann kommen Gedanken. Und ich glaube, das ist auch das große Unbekannte in jedem politischen Diskurs. Jetzt ist es ein anderes Thema, aber dass man eben Respekt und Interesse hat. Und man weiß doch in den ganzen Sendungen von Markus Lanz bis Anne Will oder wie die alle heißen, dass da weder Interesse noch Respekt wirklich vorhanden sind. Und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, das ist der Unterschied zu Ben Ungeskriptet eben. Der hat Interesse an den Leuten. Und wenn man das Interesse wirklich hat und versucht auch ein bisschen hinter die Menschen zu steigen, ich glaube, dann wird da immer etwas, was zumindest interessant und vielleicht auch im weiteren Sinne schön ist, herauskommen.
Und weil wir halt wirklich auch von zwei verschiedenen Expertisen kommen.
Genau, genau.
Also Psychologie und Philosophie. Also ich liebe halt die Philosophie sehr, aber ich bin ja kein Philosoph. Und Sie sind einer. Und das ist halt auch etwas, was sich wahnsinnig gut ergänzt. Und ich glaube, wir sind halt auch beide, wir lassen auch den anderen sein. Und keiner muss sich da jetzt produzieren oder den Ton angeben müssen. Ich glaube, das ist auch charakterlich, funktioniert es einfach gut.
Mhm. Ich fühle mich auch nur selten beurteilt von ihnen, sagen wir so. Also es gibt ja so dieses Gefühl, dass man der andere einen so, ja, beurteilen muss. Ab und an passiert's, das ist ganz interessant, das merken Sie sicherlich gar nicht, weniger auf einer inhaltlichen Ebene, aber Sie haben eine wunderbare Art, zu sagen.
Naja, ich meine, 30 Jahre Psychiatrie, dann muss man doch was können.
Das ist zweifelnd, das ist distanziert, das ist nicht uninteressiert, aber gleichzeitig auch nicht überzeugt. Und dieses ist so das, was ich so an kritischer Stimme von ihr sozusagen wahrnehme. Und dann gehen sie von dem ins nächste Argument. Und dann ist dieses Urteil, was ich dann erlebt habe, auch gleich wieder weggewischt. Also sie sprechen nicht aus dem Urteil heraus, aber ab und an erlebe ich, dass sie da eine Distanziertheit haben, was meine Gedankengänge angeht, sage ich jetzt einfach. Und das ist auch völlig okay. Also damit kann ich sehr gut leben. Davon fühle ich mich auch nicht schlecht beurteilt oder so. Aber das könnte man auch mal drüber reden. Was macht es eigentlich, indem man den anderen beurteilt? Das ist ein interessantes Thema, fällt mir gerade so ein.
Ja, aber jetzt brauche ich, also können Sie sich an irgendwas erinnern? Weil vielleicht bilden Sie sich das auch noch ein.
Nein, ich bilde mir das nicht ein, weil ich sage Ihnen, meine Frau und ich haben, glaube ich, die letzte oder vorletzte Sendung zusammen gehört.
Okay.
Und dann hat meine Frau sogar nachgemacht.
Ui.
Und wir haben beide herzlich gelacht darüber.
Aha.
Weil genau dieses das war genau. Meine Frau kann das sehr gut verstehen. Also, ja. Das ist genau eigentlich die Reaktion, die sie auch immer hat, wenn ich wieder in irgendwelche Gedankengänge abdrifte, die vielleicht zu originell, vielleicht sogar falsch sind. Aber wir haben uns beide so 2-3 Mal wirklich köstlich amüsiert, weil ich habe das zwar wahrgenommen, aber nicht auf der Bewusstseinsebene. Und meine Frau nimmt das dann sehr bewusst wahr und hat es durch das Nachmachen mir nochmal zu Bewusstsein gebracht. Dieses das machen sie eben.
Das war jetzt wahnsinnig schön von Ihnen, weil Sie gesagt haben, nee, das ist kein Eindruck von mir, sondern das stimmt, weil meine Frau sagt das auch. Das ist doch toll.
Ist gut, oder? Ja, stimmt. Sehen Sie,
also
da sehen Sie,
was die Referenz
Autorität.
Auf die genau. Ultimative Autorität.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja. Aber können Sie sich noch, also ich schließe das jetzt überhaupt nicht aus. Ich frage mich nur, also da muss ich jetzt eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich war ja vorher Assistenzarzt für Neurologie und danach Psychiatrie. Und in der Neurologie hatte ich eine Oberärztin, mit der niemand konnte, aber ich konnte mit der. Aber sonst niemand. Und niemand wollte auf ihre Station. Und natürlich wurde ich dann auf diese Station versetzt als einziger Mann. Es war eine Frauenstation mit nur weiblichem Personal, also Ärztinnen und Krankenschwestern. Und ich war der einzige Mann. Das war schon sehr speziell. Aber diese Oberärztin hatte die Gabe, dass sie mit dem Rücken zu mir stand und dem Patienten ein Medikament aufschrieb. Und dann hat sie sich umgedreht und gesagt, Herr Kollege, warum sind Sie dagegen? Die konnte mich spüren,
ja.
Wenn ich in ihrem Rücken stand. Und sie hatte immer recht. Also meine Frau sagt auch, mein Gesicht ist ein offenes Buch, aber mein Gesicht hat die nicht gesehen. Und sie sehen ja mein Gesicht auch nicht, wenn ich sage. Aber offensichtlich ist nicht nur mein Gesicht ein offenes Buch, sondern sogar mein ist ein offenes Buch. Also es gibt ein wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie schräg oder es kommt mir komisch vor. Und es gibt natürlich ein wo ich sage, was für ein Schwachsinn. Ne?
Ja, da bin ich noch unentschieden, welches ist.
Es gibt ja mehrere. Es gibt ein staunendes und dann sagen, da muss ich jetzt schnell wieder weg davon, also von diesem Thema oder so. Bei Ihnen ist mir das noch nicht passiert. Ich kann mich erinnern, ich war irgendwann einmal eingeladen bei einem Podcast mit einer also schwer esoterischen Frau, sehr sympathisch, aber wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten gehabt, außer die deutsche Sprache. Und das war wirklich spannend, weil wir mussten dann aneinander vorbeireden, fast eine Stunde lang. Und das war richtig beeindruckend. Also das war dann von beiden auch eine Höchstleistung an Toleranz. Aber da haben wir sehr häufig gesagt, sehr interessant.
Sehen Sie, mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein. Aber Ihr distanziertes, was auch gleichzeitig etwas Überraschendes hat oder ausdrückt, das ist nicht immer, aber oftmals, wenn ich versuche, sie in das Spekulative hineinzuziehen, also dort, wo ich über die Seele oder über den Geist rede, also wo alles sich in ihrem Körper als Naturwissenschaftler gegen sträubt, sozusagen.
Ah, okay.
Dann, wenn ich das einfach so, als These vor mich hinschmeiße, und das mache ich sehr gerne, einfach weil es auch immer ein bisschen was Provokatives hat und die Menschen überrascht, im Sinne von auch mal aufbricht.
Ja.
Und da sind sie dann nicht immer, aber da erinnere ich es aus unseren Gesprächen, dass sie dieses distanziert, überraschende, nicht verurteilende, aber doch nicht einhergehende, also das, da würden sie nicht kongruent gehen mit, sagen wir es so.
Na, das ist wahr, ja. Ich kann mich jetzt nur an zwei Situationen erinnern, wo sie eine Bibelstelle zitiert haben, die ich nicht kannte, um das gelinde zu sagen.
Ja, und das war ja ein Fehler. Da müssten wir noch über die Leserbriefe reden, die sie bekommen haben. Weil, ja, weil da ist ein Leserbrief gekommen, der mich auf diesen Fehler hinwies, weil ich hatte eine Bibelstelle, so dachte ich, aus der Bibel zitiert, aber es war in Wahrheit eine Legende über Jesus Christus. Ich weiß noch, welches war. Das war die mit dem toten Hund.
Ja, genau.
Und das war eben keine Bibelstelle. Muss ich auch in aller Demut mich entschuldigen für.
Und da wollte ich sie nicht bloßstellen vor dem Publikum, aber da habe ich sicher eher negativ.
Ja, das kann gut sein. Aber hätten Sie es mal gemacht? Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil wissen Sie, wenn wir reden spontan, das müssen ja auch die Zuhörer wissen, und dann passieren solche Fehler, weil ich ja nicht bei jeder Aussage, die ich mache, das nochmal gegenrecherchieren kann, und manche Sachen habe ich im Gedächtnis aber nicht mehr richtig abgespeichert. Dafür bin ich einfach auch schon zu alt, um es immer genau zu wissen. Deswegen war es eben eine Legende und kein Bibelzitat. Hätten Sie mich korrigiert, wäre ich definitiv dankbar gewesen, und da würde ich auch nicht widersprechen.
Also bei der Bibel werde ich mir das in Zukunft herausnehmen, und wenn
definitiv,
Sie mir das erlauben.
Genau.
Ansonsten aber ist es mir nicht so wichtig, aber bei der Bibel,
ja,
da bin ich sehr gerne genau. Aber zurück zu Ihrer Frau oder überhaupt zu den Frauen, weil Sie sagen, dass Ihre Frau Ihnen eine neue Perspektive schafft. Ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum der liebe Gott die Frau erschaffen hat, dem Mann als Gefährtin. Das ist ja schon in der Genesis so. Die Frau ist eine Gefährtin, weil sie den Mann ergänzt und weil sie eben einen ganz anderen Blick auf die Welt hat. Und das Faszinierende daran ist, dass das ja neurowissenschaftlich dokumentiert ist. Wenn Männer und Frauen eine mathematische Aufgabe lösen, dann lösen sie das mit ganz anderen Teilen des Gehirns. Sie lösen das gleich schnell, gleich richtig, aber mit ganz anderen Teilen des Gehirns. Und das ist für mich extrem faszinierend. Also der Mann löst das sehr fokussiert mit einem ganz kleinen Teil des Gehirns, das dann sehr stark durchblutet ist, während die Frau eher generalisiert fast das gesamte Gehirn einbettet, also die eben mehr generalisierend denkt. Das deckt sich ja extrem gut mit den zwei Arten zu denken, eben am Ende männlich und weiblich. Aber dass man das sogar im Gehirnfluss wahrnehmen kann, bei einem funktionalen MRI, also fMRI-Forschung, das fasziniert mich sehr, und deswegen macht das so viel Sinn, wenn Sie sagen, das stimmt sicher, weil meine Frau bestätigt das. Das gefällt mir, und weil ich sehe das genauso. Wenn meine Frau irgendwas sagt, wir hatten gestern einen Gast hier, der ja sehr speziell war, und meine Frau hat ein sehr starkes Störgefühl und ich eben nicht so, aber ich glaube ihr das dann. Also wenn meine Frau auch beginnt, also so etwas an mir zu kritisieren, stört mich das zwar, aber ich im Grunde weiß ich dann, da hat sie recht. Ich meine, sie macht das ganz, ganz selten. Und wenn, dann sehr gezielt und sehr kurz. Und sie fragt auch vorher, darf ich dir was Kritisches sagen? Aber ich denke mir dann immer, verdammt, sie hat recht. Also leider wird sie recht haben. Obwohl sich alles manchmal in mir sträubt und sagen, nein, das will ich jetzt nicht wahrhaben. Dann lasse ich es vielleicht sogar 2-3 Tage mal in mir stehen. Und dann erkenne ich das. Dann erkenne ich, was ich am Anfang schon irgendwie, wie soll ich sagen, vorrational wahrgenommen haben. Sie hat recht. Meine Frauen haben auch nicht immer recht, muss ich sagen, als Frauenpsychiater. Aber so in dieser partnerschaftlichen Rolle tut einem Mann eine Frau richtig gut. Und deswegen ist das schön, was Sie da darüber sagen. Und Sie wirken im Doppelpack. Ich habe Sie ja eben doppelt erlebt jetzt. sie wirken wirklich sehr harmonisch und sie haben eine gute Frau, die viel redet und die gute Stimmung reinbringt. Und das ist ja, da sind sie ja sehr beschenkt.
Ja, ich sehe das ja genauso. Also ich bin da auch wirklich ganz stolz. Das ist auch, finde ich, eine sehr interessante Partnerschaft, sage ich mal so. Wenn Sie sagen Mann und Frau oder dass dem Mann die Frau zur Seite gestellt ist, dann ist es das eine. Ich möchte trotzdem noch einen Gedanken, auf den ich bei Mann und Frau immer komme. Wir haben über den noch gar nicht gesprochen. Es ist kein Gedanke, es ist ein Mythos, nämlich der von Platon. Kennen Sie den vom Kugelmenschen?
Ja, ja, die zwei Kugelhälften, ja.
Genau, der Urmensch ist eine Kugel. Im griechischen Sinne sogar eine hässliche Kugel, weil Kugeln sind eigentlich in der griechischen Ästhetik überhaupt nicht schön. Und die rollt halt so durch die Welt und irgendwann trennen die sich. Und seitdem sucht der Mann, wie eben auch die Frau, ihre Hälfte, um wieder zusammenzupassen.
Die bessere Hälfte.
Die,
ne?
Bessere Hälfte, ja. Auf jeden Fall die Hälfte, um wieder ein Mensch zu werden, um wieder dieser Mensch zu werden, der man im Urzustand war. Da finde ich zwei Sachen interessant. Zum einen, dass dieser Urzustand nicht als ästhetisch schön angesehen wird und was in der Folge dann rein logisch heißt, dass wenn Mann und Frau wieder eins werden, es ästhetisch auch nicht unbedingt schön ist. In dem Sinne, dass es wieder so eine Ursuppenkugel wird. Und ich sage ganz ehrlich, das ist immer ein bisschen das Phänomen, das ich bei vielen Paaren, sicherlich auch bei meiner Frau und mir ab und an erlebe. Sie haben gesagt, sie haben uns zusammen gesehen, zusammen erlebt. Aber ab und an ist es auch wie so eine Art Fixierung aufeinander, die dann wiederum so eine Kugel macht. Also da kann auch etwas drin sein, das spannungsarm wird. Sagen wir es einfach so. Spannungsarm im Sinne von, man wird wieder so eine Ursuppe. Und das ist der Vorteil bei meiner Frau und mir. Ich sage nicht, dass wir da gefeit vor sind, restlos. Aber wir sind so verschieden, dass die Spannung intrinsisch bleibt, sagen wir einfach so. Und trotzdem ist eben das Lustige bei Paaren, das gilt auch für uns, dass sie ab und an diese Tendenz haben, wieder zur Urkugel, zur Ursuppe zu werden, was nicht unbedingt das Schönste ist.
Ja, wobei mich wundert, dass Sie sagen, dass die Kugel nicht schön ist. Also eigentlich müsste die Ergänzung zwischen Mann und Frau finde ich so ziemlich das Schönste, was es gibt auf dieser Erde. Also wenn die wirklich harmonisch stattfindet. Also ich finde, dass hier einfach das Bild von Platon endet, weil wenn das nicht schön sein soll. Aber rein ästhetisch gesehen ist ja zwei Kugelhälften, die zueinander finden, finde ich dann doch schöner als, weiß ich nicht, diese Kugelhälften. Also irgendwie finde ich das trotzdem schön. Ich finde nicht, dass eine Kugel unansehnlich ist.
Ja, also jetzt, das meine ich jetzt unter der griechischen ästhetischen Anschauung. Und trotzdem kenne ich das, und Sie dürften es als Psychiater sicherlich auch kennen, dass viele Paare wie so eine eigene Welt bilden.
Richtig, ja.
In die eine Außenwelt nur schwer hat einzudringen. Und das meine ich mit Kugel.
Die Abgeschlossenheit. Mhm.
Genau, die Abgeschlossenheit. Man kann den anderen finden. Man kann das Gefühl haben oder das Erlebnis, dass sich hier zwei Menschen vermählen, die dann etwas anderes werden, als jeder für sich vorher war. Und ich glaube, das ist auch das Wesen einer Beziehung, wenn sie tragfähig und lange währt, dass sich daraus etwas bildet, was wirklich etwas anderes ist als zwei einzelne Menschen, die eben vorher existierten. Und trotzdem gibt es auch da drin die Gefahr oder die Versuchung, dass man wie eine abgeschlossene Kugel wird, so eine Art Babysprache entwickelt, die andere dann eher befremdet. Also das sind ja alles so Phänomene, die ich auch von Partnerschaften kenne. Und da, wie gesagt, ich kenne das auch als Gefahr, aber die Spannung zwischen meiner Frau und mir ist eben, weil wir so unterschiedlich sind, dass wir darauf sicherlich ab und an ausrutschen, aber nicht verschmilzen so, dass es dieses Geschlossene wird.
Ich würde noch gern dieses Bild von meinem Kollegen in den Raum noch einmal werfen, nämlich der Mann ist genial und die Frau ist intelligenter. Also der Mann ist genialer und die Frau ist intelligenter. Ich glaube, wenn man das einfach von den Personen löst und einfach mal so sieht, dann ist das ja total interessant, dass in der Schule die Mädels eigentlich immer vorne sind, dass es mehr Frauen gibt, die Abitur machen und die von Anfang an immer braver sind, die bessere Noten haben. Also man denkt, die Männer, die kriegen gar nichts auf die Reihe, aber am Ende kriegen dann die Männer doch irgendwie die Kurve. Also das finde ich schon faszinierend. Vielleicht können wir den Begriff der rezeptiven Intelligenz noch einführen. Rezeptive Intelligenz, darunter verstehe ich, dass man einfach gut zuhören und aufnehmen kann und verinnerlichen kann. Und das würde ich jetzt gefühlsmäßig, dazu kann ich jetzt keine Studien zitieren, aber das würde ich gefühlsmäßig eher Frauen zutrauen und in meiner Beobachtung, dass die auch wahnsinnig gut aufnehmen können. Aber die, wie nennt man das, Simon Baron Cohen von der Cambridge University sagt, Systematisierungsfähigkeit dazu, die Fähigkeit, neue Systeme zu kreieren aus dem Nichts, ist mehr eine männliche Domäne. Das heißt, das Wissen, das wir haben, zu etwas Neuem zu formen oder zu verformen, das machen Männer lieber und dadurch auch besser. Nicht? Also selbst in der Psychologie, wo es praktisch nur Frauen gibt, schaffen Männer die Systeme.
Spannend, ja.
Also Freud, Adler, Frankl und so weiter, nicht? Das sind lauter Männer. Weil Frauen auch nicht so in Systemen denken, könnte man jetzt sagen. Und insofern verstehe ich ein bisschen, was der Kollege da meint. Jenseits mal der Selbstgefälligkeit, dieses intelligent versus genial. Ne?
Ja, ich versuche das in meine Welt zu übersetzen, was ich immer durch meine, zwar geringe, aber doch langjährige Erfahrung mit Frauen wahrnehme, ist, Frauen lieben die Veränderung. Damit meine ich, meine Frau liebt es, das Haus umzugestalten, neue Bilder aufzuhängen, hier das umzustellen, da was Neues zu kaufen, hier eine Vase. Frauen lieben es, sich jeden Tag anders anzuziehen. Das heißt, jeden Tag muss die Farbe geändert werden, die Schuhe dürfen nicht die gleichen sein wie am Vortag, in der nächsten Saison muss es eine neue...
Das ist gut.
Ja, also das Verändernde in der physischen Welt, rein ist in der physischen Welt.
Nehmen wir mal die Ballgesellschaft. Eine Ballgesellschaft, alle Männer schauen gleich aus, müssen auch gleich ausschauen und die Frauen haben freie Hand.
Sehen Sie, das ist genau der Punkt. Der Mann in der physischen Welt ist ein totaler Langweiler, das sage ich jetzt negativ konnotiert, aber der Mann trägt die Uniform.
Genau.
Und der Mann fühlt sich in dieser Uniform wohl. Ich kenne das von mir. Wenn ich einen Sakko habe, eine Hose, Schuhe, ich würde mir am liebsten mal 3 Stück davon kaufen. Weil
ich gefällt's.
Ich könnte jeden Tag. So, genau. Das heißt, der Mann ist in der physischen Welt wirklich richtig uninspiriert und langweilig. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil er in der physischen Welt so gleichförmig läuft, hat er die Möglichkeit, dadurch aber auf der geistigen Ebene wirklich ins sprudelnde, spritzige, intuitive und so weiter hineinzukommen. Während sich diese Kraft bei der Frau vielleicht schon in der physischen Welt, ich will gar nicht sagen erschöpft, aber zumindest erstmal da drin äußert und vielleicht gar nicht in der unsichtbaren, immateriellen, geistigen Ebene.
Das ist auf jeden Fall eine starke Beobachtung. Ich glaube, das müsste man jetzt noch politisch korrekter formulieren. Wir sind da noch nicht ganz am Punkt. Frauen sind ja nicht weniger intelligent, sie sind anders intelligent und natürlich haben sie auch nicht weniger Tiefgang als der Mann. Naja, da sind wir uns eh einig, dass wir begeistert sind von Frauen und ich glaube, so kann unsere Sendung ja dann auch...
Ach, Sie wollen wieder professionell Schluss machen.
Ich möchte einfach mit Ihnen wieder mal Schluss machen. Ja. Genau. Mir reicht's.
Wir freuen uns aufs nächste Mal und da werden wir daran anknüpfen und dann in ein anderes Thema übergehen, das mit der aktuellen Zeit, nämlich mit der Fußballweltmeisterschaft zu tun hat. Da habe ich mir was schon überlegt, Herr Bonelli. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.